Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Herzlich willkommen zum Tribe Reflection Podcast. Für die Anfangsmeditation mach's dir bequem und dann wünschen wir dir ganz viel Freude beim Zuhören des kommenden Talks.
Sitze mit der Wirbelsäule gerade, Schultern weit. Lächle freundlich. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Fühle dich verbunden mit Mutter Erde. Mutter Erde stützt uns, gibt uns Kraft und Festigkeit. Öffne dich nach oben zur Himmelsenergie. Und stelle dir vor, dass du beim Einatmen Lichtenergie aufnimmst und sie sich beim Ausatmen in deinem ganzen Körper verbreitet. Einatmen, du nimmst Lichtenergie auf. Ausatmen, dein ganzer Körper pulsiert mit positiver Kraft. Einatmen, Lichtenergie von oben. Ausatmen, spüre dieses Pulsieren. Atme so ein paar Mal weiter. Jetzt stelle dir beim Einatmen vor, du nimmst Energie von der Erde und vom Himmel gleichzeitig auf. Und beim Ausatmen vom Herzen her schicke Wohlwollen in alle Richtungen. Einatmen, Lichtenergie vom Himmel und der Erde. Ausatmen, Wohlwollen in alle Richtungen. Atme so ein paar Mal weiter. Jetzt spüre gleichzeitig Himmel und Erde, dein Herz und alle Wesen, mit denen du verbunden bist. Himmel, Erde, Herz und alle Wesen gleichzeitig. Fühle dich verbunden und weit. Himmel und Erde gleichzeitig, Herz und alle Wesen verbunden und weit. In Lichtenergie geborgen, Himmel und Erde, Herz und alle Wesen, verbunden und weit. Mit einem tiefen Lächeln atme ein und vielleicht magst du mit mir zusammen Om sagen, den kosmischen Klang. Om. 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 Du kannst die Augen wieder öffnen und bist so bereit für alles, was kommen mag.
Vielen Dank. Ja, ich fühle mich bereit. Ich sitze hier mit Sukadev Volker Breetz und Sukadev ist unter anderem der Gründer von Yoga Vidya, selber großer Yogi, großer Praktizierender. Viele Menschen schauen zu dir auf und ja, ich würde gerne einleiten mit der ersten Frage: Wie war dein Leben bis jetzt als Sukadev als Volker Brez.
Ich wurde geboren in einer ländlichen Gegend in Rheinhessen im Alter von vielleicht 5, 6 Jahren hatte ich so meine ersten spirituellen Erfahrungen von Engeln und Lichtern. Später, im Alter von 13, 14, hatte ich die Sehnsucht gehabt, eine tiefere Wirklichkeit wieder wirklich zu erfahren. Irgendwo hat mich das nicht losgelassen, dass es Lichter gibt, dass es Engel gibt, dass es eine höhere Wirklichkeit gibt, dass ich vielleicht eine höhere Mission im Leben habe. So bin ich auf die Suche gegangen und mit 16 wurde ich dann zum Vegetarier und ab 16 habe ich regelmäßig meditiert. Im Alter von 17 habe ich dann einen indischen Yogameister kennengelernt. Ich habe mein Studium abgeschlossen, aber parallel eine Yogalehrerausbildung gemacht, intensivst praktiziert, hatte dann eine wunderschöne Reisezeit. Ich habe verschiedene Yogazentren geleitet für diesen indischen Yogameister in Wien, Genf, Paris, London, Los Angeles, New York, Toronto und viele Länder bereist. Dann habe ich festgestellt, im Alter von 29, es wird Zeit, etwas Eigenes aufzumachen, beziehungsweise eine eigene, etwas Neues zu machen. Bin auf eine mehrmonatige Indienreise gegangen, hatte dort die Vision meines Urmeisters, können wir sagen, Swami Shivananda, und habe dann gespürt, ich soll zurückkehren nach Deutschland. Dort soll ich ein Yoga-Zentrum aufmachen und daraus würde dann eine größere Yoga-Bewegung kommen. Und so habe ich 1992 Yoga Vidya begründet im ersten Zentrum in Frankfurt. Daraus ist dann in 5 Jahren ein erster Ashram entstanden, also ein Ort, wo Menschen in einer spirituellen Gemeinschaft leben können, wo auch Seminare stattfinden, Ausbildungen, mehrere andere Yoga-Zentren sind gefolgt und dann im Jahr 2003 die Gründung des Yoga-Vidya-Ashrams Bad Meinberg im Teutoburger Wald zwischen Paderborn und Bielefeld, das inzwischen eine große spirituelle Gemeinschaft geworden ist mit 240 Menschen, die dort dauerhaft leben und gut dauerhaft im Sinne von zum Teil ein paar Monate, Jahre oder bis zum Rest ihres Lebens. Dort wohne ich dann seit 2003. Mein Leben ist erfüllt von Unterrichten, Praktizieren und mit anderen zusammenzuwirken.
Schön. Ich fand es gerade sehr spannend, du hast erwähnt, quasi als es dann so richtig losging und du ganz dich für diesen Weg entschieden hast, warst du dann relativ zügig an so Orten wie Toronto, Paris und die ganzen Orte, die du aufgezählt hast. Das sind jetzt nicht unbedingt die Orte, die mir in den Kopf kommen, wenn ich an Yoga denke. Wie kam es dazu?
Ja, der Yogameister, dem ich gefolgt bin, der war aus Indien, aber er ist 1957 in den Westen gegangen und dort waren seine Hauptzentren, waren eben in Amerika und Kanada. Er ist ja auch nach Kanada eingewandert, hat dort die Einwanderungspapiere gehabt und so waren dort große Zentren in USA und Kanada. So bin ich eben dorthin und es war auch eine faszinierende Zeit. Also so als junger Mensch reisen durch die Welt und mal auf Englisch, mal auf Französisch zu unterrichten. Also es war eine großartige Sache dort.
Schön, spannend.
Und was man auch nicht vergessen darf, die Amerikaner haben ja in großem Stil Yoga gelernt, schon in den 60er und 70er Jahren. Und da gab es eben auch schon in den 60er, 70er Jahren größere Yoga-Ashrams und eine riesen Yoga-Bewegung, die letztlich dort gewesen ist und heute auch weiter ist. Heute kennt man ja Amerika oft als Trump-Land oder so etwas, aber dass praktisch 10% der Amerikaner regelmäßig Yoga üben und noch sehr viel mehr meditieren, das kommt etwas zu wenig nach Deutschland.
Das stimmt. Wie war das damals in Deutschland? War da die Welle oder das Interesse für dieses Thema auch so groß? Weil ich stelle mir das gerade spannend vor, heutzutage, wenn man sich für diesen Yoga-Weg entscheiden möchte, würde ich sagen, machen die meisten eine Ausbildung nebenbei. Und so wie du ja gerade deine Anfangsgeschichte von Yoga erzählt hast, bist du ja direkt all in gegangen.
Ja, ich habe es zuerst gelernt über Bücher. Also mit 15, 16. Im Ländlichen gab es da jetzt nichts, wo ich hätte lernen können. Aber als ich dann mit 17 angefangen habe zu studieren, dann bin ich tatsächlich recht schnell dort weitergegangen. Aber ich war ja Student und als Student hatte ich irgendwie damals Zeit gehabt, bin dann in ein Yoga-Zentrum, bin dann eingezogen ins Yoga-Zentrum und habe dann auch eine Yogalehrerausbildung gemacht. Aber es war tatsächlich, ich habe mein Studium dort gehabt und in der Zeit habe ich im Yoga-Zentrum gelebt, Yoga unterrichtet und auch im Zentrum viel mitgeholfen.
Wie war das für dich, als du meintest ja, du warst so zwischen 16, 17, als diese Welt für dich losging, so sehr intensiv. Wie war das für dich mit Freundeskreis und Familie und Umfeld in dem Alter zu der Zeit, zu sagen, okay, wow, ich habe da was gefunden und ich merke, ich bin da so ein kleiner Nerd und will da voll einsteigen. Gab es da Fürspruch oder eher Widerspruch oder wie hat das Umfeld das aufgenommen?
Ich hatte bei den Freunden in der Klasse, da gab es so eine, man würde sagen, philosophische Richtung, mit denen war ich so ein bisschen zusammen. Wir haben spekuliert über Gott und die Welt, über Leben nach dem Tod, über Astralwelten und so weiter. Das war da jetzt nicht so außergewöhnlich. Das war so wie eine kleine Gruppe, die jetzt nicht in die Disco gegangen ist und nicht Alkohol und Drogen genommen hat, sondern mehr daran interessiert war. Wobei ich derjenige war, der dann systematisch meditiert hat und Vegetarier geworden ist. Das fanden die anderen zwar etwas zu viel, aber es war jetzt nicht so, dass diejenigen, mit denen ich zu tun hatte, das nur komisch gefunden haben. Mhm. Aber dann, als ich dann nach München gezogen bin, gut, ich hatte da ja keine Freunde, ich stamme ja aus Rheinhessen, und dann habe ich mir die Freunde mehr im Yoga-Zentrum gesucht. Natürlich die Eltern und die Tanten, Onkel, Großeltern, Brüder, die haben alle natürlich Sorge um mich gehabt. War ja damals so auch eine Welle, wo es, ja, man kann sagen, ziemlich gegen Jugendreligionen gewettert wurde, wie das so hieß. Alles, was irgendwie aus dem fernen Osten war, schien irgendwo als Jugendsekte verschrien. Und da haben sich meine Eltern schon Sorgen gemacht. Aber Eltern sind, wie Eltern sind. Sie wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Und als sie festgestellt haben, ich bin glücklich und mir geht's gut, dann war das für sie auch okay. Meine Mutter wurde dann ja auch später selbst Vegetarierin, hat auch eine Yogalehrerausbildung gemacht. Mein älterer Bruder auch. Und so waren wir irgendwann sogar in der Mehrheit als Vegetarier.
Spannend. Also hast du quasi dann dein Umfeld mit inspiriert?
Ja, ich habe auch mein Mitfeld mit inspiriert. Auch einer meiner Klassenkameraden ist auch Yogalehrer inzwischen geworden und auch Meditationskursleiter, hat auch irgendwie eine eigene Kombination von Yoga, Meditation und Klang entwickelt und ist da auch gut unterwegs. Und auch die Frau von einem anderen Freund von mir aus Schülerzeit, die ist auch Yogalehrerin. Also irgendwo ist es heute ja recht verbreitet geworden.
Und trotzdem glaube ich, dass es viele Menschen gibt, vor allen Dingen auch junge Menschen, die sich für dieses Thema interessieren und aber merken, okay, ich habe da keine Anlaufstelle in meinem näheren Umfeld, in meinem Freundeskreis, in der Schule, möchte mich aber dafür interessieren, möchte da mehr Informationen bekommen. Und habe aber zum Beispiel Angst, ausgeschlossen zu werden. Was würdest du solchen Menschen raten? Weil du hast ja auch in der Zeit, wo es jetzt nicht so extrem üblich ist, dich dafür entschlossen, da all in zu gehen. Was würdest du solchen Menschen raten, die gerade, oder vor allen Dingen jungen Menschen, die sich für das Thema interessieren und nicht wissen, wo sie andocken sollen?
Ja, zunächst würde ich sagen, seid mutig. Sich einfach nur anzupassen an das, was die anderen so tun und machen, das macht auf die Dauer nicht glücklich. Das Zweite ist, es gibt ja genügend Möglichkeit, andere Interessenten zu finden. Das muss nicht unbedingt nur im direkten Umfeld sein. So wie es bekannt wird, dass man Interesse an etwas anderem hat, wird man Menschen finden, die auch daran interessiert sind. Gerade unter jungen Menschen ist ja das Interesse an Meditation, an Yoga, an Spiritualität durchaus da. Und es sind wahrscheinlich sehr viele, die das eher verborgen machen und dann glauben, sie sind irgendwo Einzelgänger. Aber in Wahrheit sind es recht viele.
Das durften wir ja auch erfahren bei dem Summercamp, was bei Yoga Vidya stattgefunden hat die letzten Jahre und dieses Jahr auch wieder stattfinden wird, dass viele junge Menschen das Interesse dafür haben und einfach nur den Raum quasi brauchen, wo sie sich entfalten dürfen. Und du bist da ja auch mittlerweile, habe ich so ein bisschen verfolgt, zu so einem Strahlrohr geworden, zu der jungen Generation. Du hast ja auch einen TikTok-Account und bist
sehr aktiv. Ja, ich habe einen TikTok-Kanal. In diesem TikTok-Kanal habe ich 1,4 Millionen Aufrufe jeden Tag, also zwischen 1 Million und 1,5 Millionen Aufrufe. Ich kriege jeden Tag 10.000 Kommentare und, wow, 200, und jetzt momentan 100.000 Likes pro Tag. Also die Generation ist interessiert.
Definitiv.
Also wenn man am Anfang gab es so mehr irgendwo Eigenkommentare, die sagen, was ist das für ein Typ oder was macht der eigentlich? Und inzwischen sind die meisten Kommentare sehr positiv und da ist einfach großes Interesse da. Zwischendurch habe ich auch mal per Mail gekriegt, ja, dieser Kanal, jetzt haben wir Angst, wenn rauskommt, dass ich Yoga mache und dann werde ich mit dir in Verbindung gebracht, dann hänseln die mich. Das war so am Anfang, Leute haben irgendwo Angst, aber ich habe halt weitergemacht und inzwischen krieg ich, was sagt irgendjemand, du bist unser Star und dann gibt es 2000 Likes dafür. Also die Menschen sind interessiert. Man muss halt diejenigen, die ein bisschen etwas lächerlich machen, ignorieren, zu dem stehen, was einem im Herzen bewegt. Man wird Gleichgesinnte finden und dann ist man eine neue Community.
Das ist so spannend. Wir haben so ein bisschen verfolgt, wie Bones von der, ich glaube, das war so ein bisschen auch so dein ganz krasser Durchbruch mit der 187 Straßenbande, wie der quasi dich in seiner Instagram-Story gerepostet hat, was total absurd eigentlich ist, weil es so das Gegenteil von, also wenn man von den Klischees ausgeht, so das Gegenteil von Yoga Vidya ist und dass dann eine Rap-Gruppe, die wirklich Musik macht, wo ich sage, okay, da ist selbst manchmal mein Gemüt ein bisschen zu zart, um sich die Texte auf längere Zeitraum sich anzuhören, dass solche Menschen quasi dich in ihrer Instagram-Story posten. Bones hat 2,9 Millionen Follower. Und so auch ein Stück weit Werbung für Yoga Vidya machen. Das ist ja, wow, wer hätte das gedacht, dass sowas möglich wird?
Ah, ich wusste gar nicht, dass er daran maßgeblich beteiligt war. Also danke nochmal an die Gruppe Bones.
Das ist der Artist, der heißt auf Instagram Bones. Ja,
die TikToker, die bitten mich immer für Lichtenergie, manchmal für sich, manchmal für ihre Freunde, manchmal für irgendeinen Star. Und das mache ich dann auch. Und dann werde ich eben auch ab und zu mal dort erwähnt. Und na, danke auch an Bones.
Schön, spannend.
Ja, und das zeigt auch durchaus, dass Menschen, denen man es gar nicht so ansieht, auch irgendwo ein spirituelles Interesse oder ein spirituelles Herz haben. Irgendwas ist da sehr viel tiefer da drin.
Und die Geste, die du da machst, ist ja wirklich wunderschön. Es ist ja auch schön zu sehen, dass da so viel Resonanz kommt. Und da finde ich es spannend. Es ist ja nicht üblich, dass ein Mann in deinem Alter TikTok benutzt und das so genial funktioniert auf so eine sympathische, auch ein Stück weit witzige Art, aber auch mit einem krassen Background und ja auch der Idee, jungen Menschen andere Welten zu zeigen. Was macht das bei dir aus, dass du diese Dynamik hast? Kommt das durchs Yoga, durch die Praxis oder dass du in einer Gemeinschaft lebst? Oder wo kommt deine Flexibilität her?
Ja, zum einen meine ich durchaus durchs Yoga. Im Yoga wollen wir ja immer wieder offen sein und immer wieder Neues ausprobieren. Aber Neugier und Kreativität ist durchaus ein Teil von mir und auch keine Hemmung, mich lächerlich zu machen. Also ist ja auch wichtig, man probiert was Neues aus, betritt eine andere Szene und dabei wirkt man natürlich erstmal sehr schräg. Ich mache ja auch keine Pläne dort und kein Konzept und Programm, lege einfach los und sage, ich falle halt ein paar Mal rein und dann mache ich weiter und irgendwie lerne ich im Zuge, wo es vorangeht und daraus kann dann nachher was Gutes werden und dann verfolge ich es weiter und ansonsten macht man halt was Neues. Tatsächlich, wenn ich über einen längeren Zeitraum immer das Gleiche mache, dann wird es langweilig. Ich brauche öfters mal irgendwas Neues, wobei ich auch eine Beständigkeit natürlich habe. Also ich mache meine gleiche Meditationstechnik, ins Grunde genommen seit Jahrzehnten. Und ich mache eine ähnliche Yoga-Reihe, übe ich jeden Tag. Und du kennst ja auch, im Rahmen unseres Morgensatsangs gibt es immer die gleichen Mantras, mindestens als Grundbestandteil, aber darauf aufbauend, dadurch, dass ich eine gewisse Basis habe, darauf aufbauen, dann immer wieder was Neues und immer wieder überlegen, wie kann ich Yoga gut in die Welt hineinbringen und neuen Menschen nahebringen.
Also würdest du sagen, wenn ich das so ein bisschen spiegeln darf, dass diese Routine quasi dir verhilft, lernfreudig zu bleiben, auch wissensdurstig, neue Sachen auszuprobieren?
Genau, genau so würde ich es spüren.
Wenn ich jetzt ein Mensch bin, der sagt, okay, wow, das klingt total spannend und ich möchte das gerne am liebsten jetzt direkt in meinem Alltag integrieren, um auch so meinen Wissensdurst, meinen Energiehaushalt nach oben zu pushen, hättest du da einen Tipp an jemanden, was er jetzt regelmäßig in seinen Alltag einbinden könnte?
Zunächst täglich meditieren, mindestens 5 bis 10 Minuten. Und dann vielleicht so ein Kurz-Yoga-Programm üben, jeden Tag. Es gibt ja auf unseren Yoga-Vidya-Kanälen auch 20-minütige Yoga-Stunden, 10 Minuten Meditation, 20 Minuten Yoga-Stunde. Und das macht sofort einen Unterschied aus im Energiegefühl und in der Freude und letztlich, was man ausstrahlt.
Schön.
Und natürlich, was auch gut ist, zwischendurch mal einen Moment innehalten. Das heißt, zwischendurch im Alltag mal einen Moment Augen öffnen und neugierig sein. Was spüre ich in meinem Herzen? Was pulsiert in meinen Fingern? Was ist in meinem Bauch? Aber dann, wie hören sich die Vögel an? Wie fühlt sich der Baum an, den ich vielleicht sehe? Oder wenn man in der Menschengruppe ist, zu schauen, wie fühlen sich die Menschen an, so einen Moment aussteigen aus dem Nachdenken, Überlegen und vielleicht auch aus dem ständigen Handy hören und so weiter, sondern einen Moment lang innehalten und offen sein und sich auch fragen, was ist gerade oder auch, was ist jetzt gerade meine Aufgabe? Das ist dann, was man sich fragen kann, wenn man aus diesem Zustand wieder rauskommt. Und so meine ich, so kleine mystische Elemente oder mystische Erfahrungen in den Tag einzubauen, ist auch etwas sehr Wichtiges.
Schön. Das ist so toll. Ich habe hier neben dieser tollen Podcast-Station, wo ich sitze, in dem Studio, habe ich so eine wunderbare Aussicht nach draußen auf so eine grüne Landschaft und gerade Vögel. Und es war gerade so schön, wirklich die Chance zu nutzen, kurz auszusteigen und das genau. Da draußen wahrzunehmen.
Ja. Und ich bin in der gleichen Situation. Ich kann ja auch rausschauen und dann sehe ich gerade auch, es ist tatsächlich jetzt Frühling und es ist blauer Himmel, Sonne scheint. Und wunderbar. Ja, dafür muss man sich einen Moment Zeit nehmen. Überhaupt, das Leben ist ja mystisch. Wir können immer wieder das Leben erfahren, wir können es spüren und da ist Liebe, da ist Freude, da ist Inspiration, da ist Berührtsein. Und das macht ja das Leben so tief und besonders.
Stimmt, schön, ja. Du hast vorhin gerade von so einer Momentaufnahme gesprochen. Und wie ist denn, wer oder wie würde so eine Momentaufnahme von deinem Leben gerade aussehen, wenn du so kurz zusammenfasst, der Ort, wo du lebst, was das ist, damit Menschen vielleicht auch so einen kleinen Einblick kriegen, was denn noch alles hinter Sukadev steht, der Yoga Vidya gegründet hat, und was noch alles hinter Yoga Vidya steht, weil das ja schon sehr faszinierend ist.
Ja, also hier lebe ich in dem Yoga Vidya Ashram Bad Meinberg, ist ein Ort, wo 250 Menschen dauerhaft leben, 240 bis 250, wo Platz wäre bis zu 1000 Gästen. Wir haben große Meditationsräume, Tempelräume, wir haben ein großartiges Außengelände mit uralten Bäumen, mit auch jüngeren Bäumen. Wir haben ja alles Mögliche von, wie wir Yoga verbreiten, über Seminare, Ausbildungen, Weiterbildungen. Hier ist der Hauptsitz eben auch, wo etwa 100 Zentren ja ihre spirituelle Kraft herbekommen. Wir haben hier auch einen Berufsverband, wir haben Yogalehrer, die ausgebildet sind. Wir haben sehr viel, was wir live online machen, sehr viel Online-Angebote. Ja, das ist das, was hier dann so ist. Wir haben morgens und abends einen sogenannten Satsang, das heißt Meditation, Mantra singen und Lichtzeremonie. Da gibt es Yogastunden und so weiter. Natürlich jetzt momentan ist Lockdown, es ist ja Corona, das heißt die Gemeinschaft ist unter sich und hier sind jetzt keine Gäste. Wir hoffen natürlich, dass das bald wieder anders ist und dass wir dann wieder mindestens mal erstmal 50, dann 100 und dann hoffentlich wieder ein paar hundert und irgendwann auch mehr Gäste wieder hier haben. Hier zu sein ist ja auch eine großartige Yoga-Erfahrung, es ist ein spiritueller Kraftort, dadurch, dass wir auch viele Energierituale machen, alte hinduistische Rituale, ist die ganze Atmosphäre getränkt mit spiritueller Kraft. Schon allein aufs Gelände zu kommen und dann einen Moment innezuhalten, ist auch schon eine Erfahrung, weil einen dann wirklich diese Energie durchdringt und berührt. Viele sagen auch, sie kommen einfach her und schon wenn sie hinfahren und aussteigen, wenn sie dann einen Moment warten, dann sind sie schon in einer anderen Welt drin.
Spannend. Und es ist ja wirklich, ihr habt ja, es gibt ja 4 Standorte, es gibt ganz, ganz viele Stadtzentren, es gibt Kooperationszentren. Die Zahl, die ich mal rausrecherchiert habe, war, glaube ich, 30 oder über 30.000 Yoga-Lehrerinnen, die ausgebildet wurden durch Yoga Vidya. Das sind ja wirklich Zahlen von Menschen, wo wir gerade sprechen, was quasi so ein sehr großes Unternehmen wäre, wenn man es auf einer Unternehmenssicht sehen würde, und einzigartig in dieser Gemeinschaftsform in Deutschland ist und vielleicht sogar in Europa, oder?
Ja, ich würde es ja nie als Unternehmen bezeichnen. Es ist ein Netzwerk und es ist eine spirituelle Gemeinschaft, es ist eine Community. Und das ist eine große Community und sicherlich, ob es einzigartig ist, vielleicht eine Sache, denn es gibt ja viele dieser Communities und spirituellen Bewegungen. Und im Grunde genommen, egal ob sie jetzt kleiner oder größer sind, es ist immer so dabei, Mensch sucht Gemeinschaft, Mensch sucht Spiritualität. Spiritualität in der Gemeinschaft zu suchen und zu finden, ist etwas ganz Großartiges.
Spannend. Und dann kann ich mir das so vorstellen, wie das bei allen spirituellen quasi Gemeinschaften ist, dass der Gründer, der ist ja dann gleich der Guru, und dann fährst du da mit dem Lamborghini über das Gelände und alle bewerfen dich mit Blumen.
Ja, oder? Selbstverständlich, so mit Rosen und, nein, natürlich nicht. Also ich wohne hier ganz einfach, das ist ja bei uns auch ein sehr wichtiges Prinzip. Wir sind ja auch basisdemokratisch, in den wichtigen Entscheidungen hat jeder die gleiche Stimme, ich nicht mehr als andere. Ich lebe in einer einfachen, knapp wahrscheinlich um die 50 Quadratmeter Wohnung mit meiner Frau und meiner angenommenen Tochter. Und so lebe ich ganz einfach.
Das ist
mir auch wichtig, dass diese Gleichheit bei uns ist.
Das ist, glaube ich, eine spannende Thematik jetzt für alle Menschen, die Anhaftung sehr lieben. Du hast ja da wirklich was aufgebaut, wo man aus einem anderen Kontext sagen könnte, wow, krass, krasser Unternehmer oder krasser Verwirklicher. Wie schaffst du es dann trotzdem zu sagen, ja, ich habe aber genau die gleiche Stimme wie jeder andere hier. Ich habe mein Zimmerchen oder meine kleine Zimmerwohnung und lebe sehr bescheiden. Also wie ist das manchmal Thema bei dir, dass du merkst, okay, ein Stück weit hast du das ja alles aufgebaut oder war es eine leitende Rolle beim Aufbau von dem Ganzen und trotzdem bist du da wie quasi einer von allen?
Ja, bei mir spielen dort verschiedene Dinge eine Rolle. Das eine ist einfach Leben erhaben denken und wenn man einfacher lebt, dann kann man auch erhabener denken. Ein zweiter Punkt, der für mich auch immer eine Rolle spielt, ist die Ökologie und die Nachhaltigkeit für den Planeten und Mutter Erde. Das hat mich auch schon bewegt, Anfang der 70er Jahre, also eigentlich als ich 10, 11 Jahre alt war. Und dann kam ja auch der erste Bericht des Club of Rome und da wurde klar, die Ressourcen sind beschränkt. Und dann war auch klar, ja, ich sollte so leben, dass jeder auf diesem Planeten so leben könnte. Was natürlich erstmal hieß, so wie Menschen in Deutschland leben, das geht nicht. Und wie arrivierte Menschen, wie man zum Teil sagt, leben, das geht erst recht nicht. Also wir wollen ja auch als spirituelle Gemeinschaft auch so leben, dass alle so leben könnten. Und so ist es mir dann auch wichtig, dass ich auch so lebe und dass nicht Menschen irgendwo denken, ah, ja, so wäre es besser, wenn man lebt. Und dann, also irgendwo ist für mich wichtig, einfach zu leben, Bedürfnisse nicht zu übertreiben und dass die ganze Welt auch so leben könnte und dass es für den Planet Erde gut wäre.
Schön.
Gut, und dann natürlich auch, ich sehe es ja auch nicht, dass ich jetzt das Ganze hier geschaffen habe. Ich sehe mich mehr als einer, der verbindet. Im Grunde genommen, alle Initiativen, die es bei Yoga Vidya gibt, sind von den Menschen gekommen. Wenn da kommt jemand und sagt, ja, es wäre doch gut, wenn wir zum Yoga noch Ayurveda integrieren würden, gut, dann haben wir halt Ayurveda. Kommt jemand und sagt, Naturspiritualität, Schamanismus wäre wichtig. So, ja, willst du es einrichten? Ja, gut, dann machen wir es halt. Und so weiter. Natürlich, inzwischen ist Yoga Vidya etwas größer, die Dynamik ist nicht mehr ganz so groß, aber das ist vielleicht meine Aufgabe, die ich immer wieder habe, dass, so wie ich entdecke, da hat jemand ein Herzensanliegen und das Power dabei und Engagement. Also er redet nicht nur, reden tun ja viele Menschen. Und es ist auch nicht nur ein Strohfeuer. Strohfeuer haben auch wieder viele Menschen. Aber manchmal fängt einer mit Strohfeuer an und der Nächste macht daraus ein gutes Lagerfeuer und der Nächste macht daraus etwas Großartiges.
Eine wunderbare Agnihotra-Zeremonie am Ende.
Genau, eine schöne Feuerzeremonie da und das ist immer wichtig. Also man darf nicht erstarren und das ist durchaus, wenn ich so schaue, meine wichtigste Aufgabe immer gewesen, zu sehen, wo fließt die Energie, wo hat jemand Enthusiasmus, den Menschen das machen lassen und vielleicht auch irgendwo Gruppen von Menschen zusammenzubringen. Yogis sind ja auch sehr individualistisch, ja, jeder will irgendwie etwas anderes und da ist auch wichtig, dass jeder irgendwo seinen Raum hat und seine Sachen einbringen kann und die unterschiedlichsten Charaktere sein können. Und das geht auch wiederum in einer doch basisdemokratischen Gemeinschaft am besten.
Spannend. Du hast gerade den Begriff Yogi benutzt. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen benutzen diesen Begriff. Und gleichzeitig ploppt so das Fragezeichen auf, was ist denn überhaupt ein Yogi? Und ich glaube, du bist einer der besten Interviewpartner, um einfach mal zu fragen, was ist denn ein Yogi, Sukadev?
Yogi kann man zweifach definieren. Zum einen ist ein Yogi, jeder, der Yoga übt, ist ein Yogi. Also wer seine Yoga-Übungen macht oder mit einer yogischen Einstellung im Leben ist. Eine zweite Bedeutung des Wortes Yogi ist jemand, der Yoga erreicht hat im Sinne von Einheit, Harmonie oder auch Anbindung an eine höhere Wirklichkeit. In diesem Sinne, jemand, der irgendwo spürt, dass er verbunden ist mit der Schöpfung, verbunden ist mit einem Göttlichen, der dabei natürlich auch regelmäßig praktiziert und sich letztlich in Freude und Liebe verbunden fühlt mit anderen Wesen, das wäre ein Yogi.
Schön. Also sind wir im Grunde, wenn wir tief in unser Herz hören, irgendwie alle Yogis.
Ja, ja, wir können sagen, so in dem Moment, wo wir ins Herz hineingehen oder in dem Moment, wo wir einen anderen Menschen vom Herzen her spüren in Liebe, in dem Moment, wo wir einen Baum spüren, Mutter Erde, oder einfach uns zum Himmel öffnen, sind wir immer mindestens in diesem Moment Yogi, also jemand, der in Verbindung lebt. Das Wort Yoga heißt ja unter anderem Einheit, Verbindung, Harmonie. Und man könnte auch sagen, ein Yogi ist derjenige, der in diesem Moment diese Harmonie, diese Verbindung spürt.
Das ist spannend. Ich glaube, das ist das, wo sich die meisten Menschen auch hinsehnen, eigentlich, ohne dann zu wissen, was es ist, diese Harmonie zu spüren, diese Einheit, diese Verbindung. Spannend. Du hast... Oh, Entschuldigung.
Ja, genau das meine ich. Ja, Yoga ist ja etwas, was Menschen eigentlich tief in der Seele suchen. Jetzt nicht Yoga im Sinne von unbedingt den Kopfstand zu üben oder den Sonnengruß, aber Yoga im Sinne von diese Einheit, diese Verbindung zu haben.
Du hast von dem Begriff Göttlichkeit erwähnt. Ich glaube, das geht auch gerade in so eine Richtung. Was ist denn für dich Göttlichkeit? Das leitet sich ja von Gott ab und viele Menschen assoziieren ja mit Gott so einen alten weißen Mann mit langem weißem Rauschebart, der sagt, was gut und was schlecht ist. Und wenn ich mache, was er sagt, dann komme ich in irgendeinen tollen Ort, der sich Himmel nennt. Und wenn ich das nicht mache, dann komme ich an irgendeinen ganz schlimmen Ort, der sich Hölle nennt, der so über mein Leben bestimmt und nicht so viel mit mir zu tun hat eigentlich. Was ist das Göttliche für dich?
Man könnte sagen, das Wort das Göttliche ist ein Ausdruck für etwas, was schwer in Worte zu fassen ist. Aber ich glaube daran, ich spüre, es gibt eine höhere Wirklichkeit hinter allem. All die Welt und alle Menschen, alle Kreaturen sind irgendwo ein Ausdruck von etwas Göttlichem, von einer höheren Wirklichkeit, die mit Freude, mit Liebe erfüllt ist, die irgendwo alles miteinander verbindet, die den Gang der Weltgeschichte irgendwo auch mit in eine bestimmte Richtung hinbringt. Mensch hat schon freien Willen, aber es gibt dort so einen Energiesog, der in eine bestimmte Richtung führt. Das Göttliche ist auch die Tiefe der eigenen Seele, ist auch der Ruf nach etwas Höherem, der Ruf irgendwo nach Höherem und Tieferem zu suchen. Das Göttliche ist die Mystik in einer Liebe, die man auch zu einem Menschen spürt. Das Göttliche ist erfahrbar, wenn wir in der Natur sind. Also vor allen Dingen kann man sagen, ein Göttliches ist eine Erfahrung, aber auch zu dem man sprechen kann und das einem auch antwortet und auf das man sein Leben ausrichten kann.
Schön. Hast du da... einem Menschen, der jetzt zum ersten Mal sich mit diesem Konzept auseinandergesetzt hat, hast du ihm einen Tipp, wie er sich damit verbinden kann, wie er das realisieren kann, wahrnehmen kann?
Letztlich die Technik, die ich vorher genannt hatte, kann man noch ein bisschen weiter ausbauen. Also zum Beispiel in der Natur sein, vor einem Baum zu stehen oder vor einer Blume oder dem Himmel, vielleicht die Arme in die Richtung ausstrecken, dorthin schauen, eine Herzensverbindung aufzubauen, irgendwo zu versuchen, den Baum oder den Himmel vom Herzen her zu spüren. Und dann, wenn irgendwo so eine Liebe, Verbundenheit, Freude entsteht, und dann damit sich an das Göttliche zu richten und irgendwo vielleicht innerlich sagen, ich bitte die göttliche Wirklichkeit, sich stärker bemerkbar zu machen, oder liebe höhere göttliche Wirklichkeit, sage mir, was zu tun ist. Und dann immer wieder einen Moment Stille. Man kann wie einen Impuls geben in einer Form eines Gebetes oder einer kurzen Sprache, aber danach schweigen und wirken lassen. Manchmal wird ja gesagt, Gebet ist wir sprechen und meditieren ist Gott spricht. Und so können wir selbst Worte formulieren und dann in die Stille gehen und spüren.
Schön. Ja, da komme ich auch schon so langsam Richtung Ende und da habe ich noch eine Frage an dich. Irgendwann mal kommt der Punkt, wo du dann auch irgendwann mal ganz still bist und diese Identifikation Sukadev aufhört und das endet, was viele als Leben identifizieren würden und etwas anfängt, was viele als der tote Sukadev identifizieren würden. Und wie gehst du damit um? Wie, was löst dieses Thema in dir aus?
Ich mache ja schon in der Meditation und in anderen Situationen Erfahrungen, dass ich nicht der physische Körper bin. Und wenn ich den physischen Körper irgendwann mal dauerhaft verlassen werde, dann verlasse ich eben den physischen Körper. In diesem Sinne, Leben beginnt vor der Geburt, Leben geht weiter nach dem physischen Tod und physischer Tod gehört zum physischen Leben. Wenn man ein Leben so ausrichtet, dass man keine Angst haben muss vor dem physischen Tod, dann hat man sein Leben in jedem Fall gut gelebt. Mein Meister hat mal so gesagt, lebe dein Leben so, dass wenn du heute gehen musst, bist du zufrieden und wenn du 100 Jahre alt bist und auf den heutigen Tag zurückschaust, wirst du sagen, ich habe den heutigen Tag gut gelebt. In diesem Sinne ist es gut, alles zu tun, um Körper gesund zu haben und seinen Verantwortungen gerecht zu werden für dieses Leben. Aber es ist eben auch gut, innerlich losgelöst zu sein und bereit zu sein, jeden Moment alles zu verlassen.
Schön, schön. Sehr, sehr wichtige, weise Worte. Du hast gerade noch angeteasert, dass es nach dem, was man so allgemein als Tod bezeichnet, dass da das Leben irgendwie weitergeht. Wie kann ich mir das vorstellen?
Im Yoga Vedanta nehmen wir an, wir sind zum einen die unsterbliche Seele, also eins mit der Weltenseele, eins mit dem Göttlichen. Dann haben wir einen sogenannten Astralkörper, wo die Psyche ist mit unseren Neigungen und unserer Persönlichkeit. Und dann haben wir einen physischen Körper. Und wenn wir den physischen Körper in diesem physischen Leben haben, scheint es so zu sein, als ob wir der physische Körper sind. Aber wir können den physischen Körper eben auch verlassen, zum Beispiel in meditativen Erfahrungen oder in tiefen Entspannungen oder in Grenzbewusstseinserfahrungen. Und man kann den physischen Körper dauerhaft verlassen nach dem Tod. In gewisser Weise ist der physische Körper wie ein Raumanzug. Angenommen, wir wollten den Mars besiedeln, dann hätten wir vielleicht einen Raumanzug, den wir bräuchten, um dort überleben zu können und um leben zu können. Und wir können aber den Raumanzug wieder verlassen. Um in dieser physischen Welt Erfahrungen zu machen und wirken zu können, haben wir diesen Körper. Wir können das Bewusstsein des Körpers auch in diesem Leben zwischendurch transzendieren und irgendwann können wir den Raumanzug verlassen und dann sind wir in einer anderen Ebene. Und dort sind wir dann vielleicht so lange, bis wir wieder einen Raumanzug annehmen und auf dieser Erde wieder zu leben. Irgendwann entwickelt sich aber der Mensch über viele Leben wieder weiter, bis er irgendwann sich selbst dauerhaft erfährt als eins mit der Weltenseele. Und dann braucht er nicht mal als Individuum, um sich wieder zu inkarnieren.
Wow, das ist ein wunderschönes Bild mit diesem Raumanzug. Das ist wirklich, da lässt sich wunderbar mit spielen. Auch dass ein Raumanzug den muss man hegen und pflegen und gut auf ihn aufpassen, was man im Yoga durch das Hatha-Yoga, durch die Körperübungen, durch die Kriyas, die Reinigungstechniken macht. Und gleichzeitig aber wird sich niemand mit seinem Raumanzug jetzt so identifizieren, dass jemand sagt, ich bin mein Raumanzug. So.
Ja, jetzt nimm mal an, du würdest den Raumanzug Tag und Nacht anhaben und du würdest spüren durch den Raumanzug. Dann wäre die Identifikation doch recht groß und du würdest dich nie sehen ohne Raumanzug. Dann irgendwann ist die Identifikation groß, man denkt, ich bin der Raumanzug. Wenn dann noch der Raumanzug sich verfärbt mit deinen Emotionen und du sogar die Emotionen in dir selbst wahrnimmst, weil der Raumanzug dir Feedback gibt, dann haben wir letztlich die Analogie vollständig, was Körper und Raum als Raumanzug sein kann.
Schön, wunderschön. Vielen Dank dir, Sukadev, für deine Zeit, das Teilen von deinen Erfahrungen, von deinem Wissen.
Ja, danke, Luca. War mir eine Freude.
Mir auch.